Ernst Wiedenmann, die Geschichte vom jungen Leutnant. Es war an einem Herbsttag des Jahres 1918 und an der Westfront tobte immer noch der Krieg. Leutnant Max W. trat vor die Tür des Hotels, in dem er sich für ein paar Tage ein Zimmer genommen hatte. Sein offen getragener Offiziersmantel ließ Orden, Knöpfe und auf Hochglanz polierte Stiefel im Licht der Morgensonne aufblitzen. Die Mütze leicht in die Stirn geschoben, in der rechten Handschuhe schwenkend, marschierte er los. Er war auf Fronturlaub nach Hamburg gekommen, um endlich einen lang versprochenen Besuch zu machen. Man erwartete ihn in einem Villenviertel eine knappe Stunde vom Hotel entfernt. Die Straßen, durch die er ging, waren gespenstisch leer. Das lag an beunruhigenden Neuigkeiten, die man sich schon im Hotel zuflüsterte. Man sprach von einem Matrosenaufstand, der von Kiel ausgehend sich über die deutschen Hafenstädte ausbreitete. Da blieben Hamburgs Bürger lieber zu Hause. Aber der Leutnant ließ sich durch diese Meldung nicht von seinem Ziel abbringen, denn im Laufe der kommenden Woche sollte er sich wieder bei seiner Kompanie zurückmelden. Die lag vor Verdun, bei der Höhe Toter Mann 304 in Stellung. Diesem Vorhof zur Hölle war er glücklicherweise für ein paar Tage entronnen. Entronnen? Nein. Ein schreckliches, vermeidbares Frontereignis machte ihm zu schaffen. In Gedanken daran versunken, lief er weiter durch die menschenleeren Straßen und sah sich wieder bei der Lagebesprechung im Offiziersunterstand. Deren Ergebnis brachte den Wahnsinn einer völlig überholten Kriegstaktik ans Licht. Wieder kam ihm der Geruch von muffig feuchter Erde und kaltem Rauch in die Nase. Der junge Leutnant hatte in Galizien an der Ostfront seinen 33. Geburtstag gefeiert, bevor er an die Westfront abkommandiert wurde. Neben ihm stand, 35 Jahre älter und leicht gebeugt, Oberstleutnant V.K., ein Veteran aus dem 1870-71er Krieg. Sein Gesicht war gerötet und seine ganze Haltung drückte große Verärgerung und unterdrückten Zorn aus. Dieser galt den Ausführungen zur Lage und den Vorschlägen des jungen Leutnants. Der nahm seine Verantwortung für die ihm untergebenen Soldaten sehr ernst. Beide Kommandeure befehligten eine Kompanie, die aus frisch rekrutierten Männern im Alter von durchschnittlich 20 Jahren bestand. Sie hatten mit jeweils 60 Mann an einem Bahndamm Stellung bezogen. Diesen mussten sie überqueren, um dann die auf der anderen Seite in einem hügeligen Gelände versteckten Franzosen anzugreifen. Die Franzosen kannten die Position ihres Gegners genau, denn ihr fest installiertes, exakt ausgerichtetes Maschinengewehr bestrich das zum Überqueren am besten geeignete Teilstück des Damms in genau zu berechnendem Minutentakt. 5 Minuten einmal von links nach rechts, dann wieder von rechts nach links. Man konnte die Uhr danach stellen. »Das sollten wir zu unserem Vorteil nutzen«, meinte Leutnant Max W. »Es bleiben circa 3 Minuten für eine Überquerung des Bahndamms, nämlich dann, wenn die Maschinengewehrsalven entweder am linken oder rechten Wendepunkt angelangt sind und es wieder zurückschwenkt. In dieser kurzen Zwischenzeit kann eine kleine Gruppe Soldaten ungefährdet über den Damm stürmen und auf der anderen Seite in Deckung gehen. Verluste wären so nicht zu beklagen.« Doch der alte Oberleutnant hatte Scheuklappen über den Ohren. Er wollte von dieser für ihn aberwitzigen Taktik, Leben zu schonen, überhaupt nichts hören. »Das ist unsoldatisch und feige«, brüllte er. »Bei mir gilt der Befehl auf Aufmarsch, Marsch für die ganze Kompanie!« Er salutierte und verließ mit seinem Adjutanten den Unterstand. Die Augen des jungen Leutnants blitzten vor Empörung über VKs Borniertheit. Ausdruck eines rücksichtslosen, national-wilhelminischen Ehrbegriffs. Zu seinem Adjutanten gewandt, gab er die Order, »Wir machen's wie von mir vorgeschlagen. Wir stürmen im kurzen, beschussfreien Moment in Staffeln mit je 8 Mann, bei der letzten sind wir dabei.« Er dachte noch, lieber 3 Minuten feige als ein ganzes Leben tot, hütete sich aber, es laut auszusprechen. Das Ergebnis am Ende dieses denkwürdigen Tages war furchtbar. VK musste 40 Gefallene melden. 15 Soldaten seiner Kompanie wurden zum Teil schwer verwundet. Sie waren auf seinem Befehl in geschlossenen Reihen mit Hurra über die Schienen gestürmt und dabei immer wieder in das gegnerische Maschinengewehrfeuer geraten. In VKs Augen hatten sie heldenhaft für Kaiser und Vaterland gekämpft. Dass die Kompanie von Leutnant Max W., wie von ihm vorausgesagt, durch seine unsoldatisch feige Taktik ohne Verluste und auf der anderen Seite wieder in Stellung gehen konnte, wurde geflissentlich ignoriert. Das Leben wenigstens seiner ihm untergebenen Soldaten bei diesem Angriff geschont zu haben, machte ihn doch etwas stolz. Das entfernte Geschrei einer hörbar großen Menschenmenge riss ihn aus seinen Gedanken. Die Straße, in die er eingebogen war, lief auf eine Bahnunterführung zu. Misstrauisch geworden blieb er stehen und lauschte. Irgendetwas ging da vor sich. Noch war der Lärm jenseits der Unterführung, doch der Tumult kam näher. Verdammt! Der Matrosenaufstand, schoss es ihm durch den Kopf. Jetzt war es kein Bahndamm, sondern eine Unterführung, und er brauchte wieder eine Taktik zum Überleben. Wenn die Meuterer ihn in seiner vollen Montur erwischten, dann könnte es ihm als Offizier schlecht ergehen. Was tun? Davonlaufen oder ausweichen war nicht mehr möglich. Außerdem wollte er unbedingt sein verlockendes Ziel, das ihn im Villenviertel erwartete, erreichen. Da blieb nur eins. Er musste sich selbst degradieren. Kurzerhand riss er Epauletten und das ganze Lametta von seiner Uniform, schmiss alles, auch die Schirmmütze, in den Rinnstein. Die Orden steckte er in die Hosentasche. Die blanken Stiefel wurden mit Straßendreck beschmiert. Schnell verstruppelte er noch seine Haare, da brandeten die aufgepeitschten Marinesoldaten auf revolutionärem Landgang aus der Unterführung hervor. Seine Selbstdegradierung machte ihn Gott sei Dank unauffällig, und so konnte er, seitlich an eine Mauer gelehnt, die Stürmenden an sich vorbeilassen. Seine unsoldatisch feige Taktik hatte ihm wieder einmal das Leben gerettet. Aufgewühlt durch das gerade Erlebte und leise vor sich hinfluchend verharrte er noch eine ganze Weile. Die Misere dieses von den führenden Köpfen des Reiches angezettelten Krieges kam in ihm hoch. Er hatte es an der Front erlebt. Humanität ging über in Berserkertum, eine moralische Grenzüberschreitung. Friedliebende Menschen wurden in Monster verwandelt, die brüllend aufeinander gehetzt wurden. Die zu Hause gebliebenen mussten sich mit Geldspenden an dem Desaster beteiligen. Auch sein Vater hatte zwangsläufig Kriegsanleihen gezeichnet. Dem Kaiser gegeben, was des Kaisers ist. Dafür hat er dem Papst den jährlichen Peterspfennig verweigert, dem Oberhaupt einer Kirche, die auf beiden Seiten die Waffen segnete. Je länger der Krieg dauerte, umso schlechter ging es dem größten Teil der Bevölkerung. Gute Nachrichten blieben aus. Und die Wirklichkeit wurde mit Meldungen, die an Trivialität nicht zu überbieten waren, verschleiert. So war es auch mit den Berichten über den Einsatz von Giftgas. Besonders infam waren Gasangriffe bei Nacht. Erst schoss man Leuchtraketen, die wie glühende Luftschlangen am Nachthimmel tanzten, trieb der Wind sie in Richtung des Gegners, öffnete man die Gasflaschen. Aus internen Berichten wusste er, dass sich die deutsche Generalität als gemeine Giftmischerin betätigt hat. Seine Fronteinsätze waren immer eine Gratwanderung, um bei militärischen Aktionen möglichst keine Verluste zu machen. Im Gegensatz zum preußischen Hurra-Patriotismus. Das Ganze war in seiner Unglaublichkeit kaum in Worte zu fassen. Aber er hatte sich seinen Frust innerlich von der Seele geredet. Beruhigt ging er mit schnellen Schritten durch die Unterführung, um ja nicht zu spät zu erscheinen. Vor weiteren Begegnungen mit Revolutionären schützte ihn sein spezielles Sicherheitstraining. Er war jetzt als unauffälliger, normaler Fußgänger unterwegs. Endlich am Ziel angekommen, wurde der junge Leutnant, obwohl degradiert, mit einer zärtlichen Umarmung empfangen. Er schilderte kurz seinen Zusammenstoß mit den Aufständischen, dann brachte er seinen Mund ganz nah an ihr Ohr und flüsterte: "Lieber 5 Minuten Feige, dafür ein ganzes Leben glücklich."